Elia, diese faszinierende Person aus der Zeit, wo in Israel Könige regierten, ein Mann, der ein Prophet war und der einfach wollte zur Ehre Gottes leben. Einer, wir haben das bei der letzten Elia-Predigt gehört, der sich getraute, dem König gegenüberzustehen, in seinen eigenen schäbigen Kleidern, dieser Fellmantel, dieser Gürtel, den er da trug, stand er dem edel gekleideten König Ahab gegenüber und sagte, es wird jetzt längere Zeit nicht mehr regnen, weil Jahwe, der Gott Israels, der Herr, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Vater von Jesus Christus, der Jahwe, der sagt es. Und der Ahab hat geschluckt und hat erfahren, es war wirklich so, 3 Jahre kein Regen mehr. Dieser Elia lebte in der Berufung Gottes. Was heißt in der Berufung leben? Lebst du in der Berufung Gottes? Berufung heißt, da ruft einer, ist ein Ruf, der an dich oder der an mich geht. Und wenn ich in diesem Ruf lebe, dann lebe ich in der Berufung. Wenn ich diesem Ruf folge, wenn ich ihm gehorche, dann lebe ich in Berufung. Lebst du in der Berufung? Hast du den Ruf Gottes in dein Leben hinein gehört und bist ihm gefolgt? Lebst du dort, wo du merkst, das ist meine Bestimmung? Da komme ich zur Entfaltung. Hier liegen meine Gaben, hier liegen meine Stärken, hier liegt meine Leidenschaft. Hier hat Gott etwas in mein Herz hineingelegt, dafür schlägt mein Herz. Ich darf es leben. Lebst du in deiner Berufung? Es ist wie bei diesen beiden Jüngern von Jesus, der Petrus und der Andreas, als sie noch Fischer waren. Wir haben letzte Woche davon gehört, Erwin Imfeld hat uns erzählt von dieser Geschichte. Es ist wie bei ihnen, als dieser Jesus sagte, geht raus und werft euer Netz nochmals ins Meer, in den See Genezareth und fischt. Und sie haben auf das Wort von Jesus hin es gemacht. Sie sind dieser Berufung gefolgt, dieser kleinen Aufgabe, die so hirnrissig war. Warum sollte man am Tag Fische fangen, wenn die ganze Nacht über keine Fische gebracht hat? Sie haben auf diesen Ruf gefolgt und haben Fische gefangen, so viele, dass es 2 Fischerboote füllte. Und dann hat dieser Mann, der diesen Ruf ausgesprochen hat, Jesus, hat zu den beiden Männern gesagt, zu Petrus und Andreas, also kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das war ihre Berufung und sie sind dieser Berufung gefolgt. Und sie haben gelernt, in dieser Berufung zu leben. Und ich könnte aus der Bibel ganz viele Geschichten erzählen, wie Gottes Ruf an Menschen geht und wie sie dann folgen oder auch nicht folgen. Ihr kennt die Geschichte von Jona. Der hat dann gedacht, dieser Ruf ist mir zu krass. Ich hau's mal ab in die andere Richtung. Gott hatte dann Mittel und Wege, um ihn zu überzeugen, dass es besser wäre, seinem Ruf zu folgen. Der Jona hat ganz, ganz viel gelernt für sein Leben, für seine Beziehung zu Gott. Und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Elia, auch ein Mann, der die Stimme Gottes gehört hat, prophetisch, auf eine Art und Weise, wie wir das wahrscheinlich nicht hören. Ich vermute, er hat ihn akustisch gehört. Wir können Gottes Stimme hören lernen, indem wir achtsam werden, in unseren Herzen, im Gebet uns ausstrecken und sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Das ist eine schöne Sache, eine lebenslange Sache, dass wir Gottes Stimme hören lernen und seinem Ruf folgen lernen. Und jetzt möchte ich mit euch hineinkommen in diese Berufung, in das Leben mit der Berufung. Und diese Frage, die stelle ich einfach über die ganze Predigt. Lebst du in deiner Berufung? Das Erste ist, dass wir lernen, der Berufung mutig zu folgen. Ich erzähle jeweils einen Teil aus dieser Geschichte von Elia und werde dann einige Punkte dazu uns weitergeben. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen, darf sich auch hinten noch eine nehmen, weil es sind viele. Wir haben 2 Kapitel vor uns und ich möchte dann einfach einige Verse daraus zeigen. Der Berufung mutig folgen. 1. Könige 18, Vers 1. Die Monate vergingen und im 3. Jahr sprach der Herr zu Elia, geh und zeige dich Ahab. Ich will dem Land Regen schicken. Da ging Elia, um sich Ahab zu zeigen. Inzwischen war in Samaria eine große Hungersnot ausgebrochen. Soweit mal. Wir wissen, der Elia, der war jetzt 3, 3,5 Jahre unterwegs, hat sich irgendwo versteckt vor Ahab. Ahab war zornig, weil es nicht mehr regnete und weil er dachte, der Elia ist schuld daran. Elia war da drin, einfach zu erleben, wie Gott ihn versorgt. Zuerst am Bach Kriet, als diese Raben kamen und ihm täglich Fleisch und Brot brachten. Und dann bei dieser Witwe in Zarpat mit ihrem Sohn, die erlebt haben, wie das Öl und das Mehl, das sie als Vorrat hatten, nicht aufgebraucht wurde. Es hatte immer wieder drin im Topf. Und sie konnten Tag für Tag ihre Brote backen und hatten Nahrung. Das hat Elia erlebt. Und dann plötzlich, da war ja auch noch diese Geschichte mit dem Sohn, der gestorben ist und der dann auf das Gebet von Elia hin wieder zum Leben kam. Und plötzlich hört Elia die Stimme Gottes wieder. Und er sagt, jetzt rufe ich dich. Geh und zeige dich dem Ahab. Der Elia bricht auf, hier oben in der Nähe von Sidon, wo eigentlich die Frau Ahabs herkommt, die Isabel, die diesen Götzen Baal mit nach Israel gebracht hat. Dort in der Nähe, in einem kleinen Dorf, Zarpat, hat der Elia die Zeit verbracht und bricht auf und geht hier in die Richtung, wieder nach Israel. Hier ist Samaria, der Norden von Israel, von Samaria aus regiert. Und hier in dieser Gegend ist auch ein Berg namens Karmel. Hier muss der Elia zuerst nicht dem Ahab begegnet sein, sondern Obadja. Obadja war einer von denen, die ihre Knie nicht vor dem Götzen Baal gebeugt hatten. Einer von denen, die nicht das Standbild von Baal angebetet haben. Er war der Palastvorsteher von Ahab. Und der Ahab und der Obadja, die kannten einander gut. Obadja war unterwegs, um irgendwo noch Wasserquellen zu finden, damit man noch Gras oder Heu holen konnte, damit die Tiere nicht sterben. Er hatte den Auftrag von Ahab und jetzt begegnet er dem Elia. Der Obadja ist auch ein Mann, der in Gottes Berufung lebt. Aber an einem ganz anderen Ort als Elia. Nämlich als die Frau Ahabs, die Isabel, veranlasste, dass alle Propheten vom Herrn getötet würden. Das wollte sie. Christenverfolgung war das jetzt in anderen Vorzeichen. Das war Prophetenverfolgung. Da hat der Obadja 100 Männer auf die Seite genommen, hat sie versteckt in 2 Höhlen, hat sie versorgt. Er hat dafür geachtet, dass die Isabel ihren mordlustigen Plan nicht durchbringen konnte. Er hat Leute geschützt. Das war Obadjas Berufung. Wow, mutig, hä? Er, der Palastvorsteher von Ahab, versteckt vor Ahab 100 Leute. Stark. In Gottes Berufung leben. Der Obadja bringt dann den Elia und den Ahab zusammen. Und der Ahab begegnet Elia und jetzt merkt ihr, diese Feindschaft, dieser Hass ist schon mittendrin in dem, was er sagt. Es ist im Vers 18 geschrieben, Vers 17 in 1. Könige 18. Bist du es, der Israel ins Unglück gestürzt hat? Fragte Ahab, als er ihn sah. Aber Elia antwortet, nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, sondern du und die Familie deines Vaters, denn ihr wolltet den Geboten des Herrn nicht gehorchen und stattdessen hast du die Bilder des Baal angebetet. Wow, das ist wieder in der Berufung Gottes Leben. Wenn der Elia hier einfach sagen kann zu diesem Ahab, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du selbst, indem du Gott, den Herrn, über Bord geworfen hast und diesen Baal angebetet hast. Du hast es gemacht. Ihr habt den Bund verlassen, den Gott mit euch geschlossen hat. Du hast es getan. Mutig. Mutig in der Berufung leben. Warum kann Elia das? Weil er Gott gehört hat. Weil er weiß, Gott ist real. Ich habe ihn erlebt, deswegen kann er es. Elia fordert dann den Ahab heraus zu einem großen Showdown auf dem Berg Karmel. Ahab steigt darauf ein. Es werden auf dem Berg Karmel 2 Altäre gebaut. einer für den Herrn, Jahwe, und einer für Baal, diesen Gott des Regens, der 3 Jahre lang es nicht regnen lassen konnte, der Versagergott eigentlich, aber an dem sie trotzdem festgehalten haben. Beim Altar von Baal wurde ein Stier aufgestellt, beim Altar von Jahwe wurde ein Stier aufgestellt, dass die beiden Tiere geopfert würden. Dann haben die Propheten von Baal, 450 Personen, sich dort aufgestellt. Und hier beim Altar von Jahwe stand ganz einzig und allein Elia, der in Gottes Berufung lebte. Und dann sagt Elia zu dem ganzen Volk, das dabei war, sich um diese beiden Altäre aufgestellt hat, die Schaulustigen, die hier waren: Wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herrgott ist, so folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Das ist eine Herausforderung, die wir auch heute immer wieder mal hören müssen. Schwankt doch nicht hin und her. Wenn Jesus der wahre Gott ist, Gottes Sohn, der Erlöser, dann folge ihm. Wenn er es nicht ist, sondern wenn deine Karriere dein Gott ist oder wenn dein Glück dein Gott ist, dann folge ihm, aber entscheide dich, mach doch nicht beides. Schwanke nicht hin und her. Und der Elia läutet ein, es darf losgehen, der Showdown beginnt. Worum geht es? Der Gott Baal oder der Gott Jahwe? Wer ist der wahre Gott? Der sein Opfer selbst anzünden kann mit einem Blitz aus dem Himmel, der ist der wahre Gott. Das ist der Showdown, das ist der Wettbewerb. Und jetzt müsste man eigentlich wissen, ja, okay, der Baal, der ist ein Gott, der mit einem Blitz dargestellt wird. Er ist der Gott des Sturmes. Eigentlich ist das sein Spezialgebiet, Blitze senden, ja? Aber wird er es schaffen? Zuerst dürfen die 450 Propheten loslassen. Sie beten zu Baal. Erhöre uns! Es reagiert nicht, dieser Gott. Sie beginnen zu tanzen. Sie tanzen um den Altar. Sie tanzen um diesen geschlachteten Stier. Sie geraten in Trance, in Ekstase. Sie kippen fast drüber. Sie beginnen, ihre eigenen Arme und Beine aufzuschlitzen mit Schwertern. Sie ritzen sich, bis das Blut fließt. Sie wollen damit irgendwie erreichen, dass dieser Gott endlich reagiert, dass er kommt, dass er endlich mit Blitzen antwortet. Der Elia steht hier. Sporn sie noch an. Hopp, ein bisschen lauter. Er ist vielleicht aufs WC. Ihr wisst ja nicht, wo er gerade ist. Er hat vielleicht eine Reise gemacht. Lauter, lauter. Er muss euch hören. Die 450, die kippen fast drüber. Aber nichts geschieht. Und dann kommt die Reihe an Elia. Der sagt zum Volk, kommt, kommt her. Und dann macht er die ganze Sache noch ein bisschen schwieriger. Er lässt Wasser über diesen Altar samt Stier und samt Holz gießen, dass es so nass ist, dass es rings um den Altar in einen frisch gegrabenen Graben hineinfließt, literweise Wasser. Und dann ein schlichtes Gebet. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeige uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Ja. Und Gott antwortet. Was bedeutet es für uns, wenn wir der Berufung, der Ruf Gottes mutig folgen? Wir sind nicht Obadja. Wir sind auch nicht Elia. Unser Ruf ist nicht derselbe. Wir haben nicht den Beruf, irgendwo herumzustöbern und Götzen aus Tempeln hinauszubuxieren. Außer Gott hat wirklich jemandem so einen Ruf gegeben, aber ich habe es nicht gesagt. Wir haben einen anderen Ruf in der Zeit vom Neuen Testament. Da wir mit Jesus Christus einen Bund haben. Und der erste Ruf, ich möchte euch das wirklich mitgeben, der erste ist, Die Berufung von Jesus ist zuerst nicht eine Berufung, etwas zu tun, sondern eine Berufung zum Sein. Und nämlich zum Sein in seiner Gegenwart. In 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Christus ist treu, Gott ist treu und Christus, er hat uns berufen, damit wir in seiner Gegenwart sind. Das ist die erste Berufung von uns allen, in der Gegenwart von Jesus Christus zu sein. Zu sein, nicht zu tun. In Matthäus 11, 28 ist ein Ruf von Jesus, der die vielen Menschen um ihn herum anspricht und sagt, wenn du mühselig, wenn du beladen bist, wenn dich Sorgen drücken oder wenn du einfach vom Alltag jetzt auch erschöpft bist, dann komm zu mir, ich will dir Ruhe geben, ich will deiner Seele Ruhe geben. Das ist die erste Berufung. Nicht etwas tun, sondern in Jesus Christus sein. Und das Zweite, das geht dann in die ähnliche Richtung. Es ist eine Berufung zum Lernen. Du und ich, wir sind berufen, Jünger von Jesus zu sein und von ihm zu lernen. Als Jesus da gesagt hat, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben, war sein nächster Satz folgender. Lernt von mir. Denn ich bin demütig, bin von Herzen sanftmütig. Lernt von mir. Lernt, wie ich bin, lernt, wie ich mich verhalte, lernt, wie ich denke. Ja, zu diesem Lernen gehört, dass wir ein erneuertes Denken bekommen. Wir müssen bereit sein, anders zu denken, wie Jesus denkt. Das ist nicht einfach, weil in unserem Denken, da findet eigentlich der größte Kampf statt. Das ist ein geistlicher Kampf, der hier stattfindet. Lerne von Jesus, wie er denkt. Und wisst ihr, wie das geht mit Lernen? Unsere Anina, die beginnt jetzt im Kindergartenalter die Buchstaben zu entdecken. Sie beginnt damit, lesen zu lernen. Und das ist eine mühsame Sache. Was ist das für ein Buchstabe, Papi? Den kenne ich noch nicht. Heute Morgen war sie schon bei mir am Bildschirm und wollte mitlesen, was ich da in der Predigt noch geschrieben habe, als ich die fertig gemacht habe. Was ist das für ein Buchstabe? Und dann hat sie versucht, dieses Wort zusammenzusetzen. Sie hat es buchstabiert, gestackelt und dann wieder sich korrigieren lassen. Sie hat es falsch gesagt, dann habe ich es noch ein bisschen nachkorrigiert und sie hat es wieder probiert, bis es dann, jetzt weiß ich, was es heißt. So ist es mit dem Lernen. Alles, was wir lernen, geht so. Wenn wir von Jesus lernen wollen, geht das auch so. Beobachten. Wie lebt Jesus? Wer ist er? Wie leben Christen, die mit Jesus verbunden sind? Was kann ich lernen von ihnen? Wie denkt er? Was ist seine Gesinnung? Wie geht er mit anderen Menschen um? Wie ist seine vertraute Beziehung zum Vater im Himmel? Wie betet er? Wie widersteht er Versuchungen? Wie geht er mit Feinden um? Wie geht er mit Leuten um, die ihn konfrontieren? All diese Dinge beobachten und ausprobieren, selber ausprobieren. Und sich dann korrigieren lassen und dann wieder ausprobieren und üben, üben, üben. Das ist deine Berufung, ist meine Berufung, dass wir von Jesus lernen. Und liebe Freunde, das ist eine lebenslange Geschichte. Wir sind Jünger und Jüngerinnen von Jesus, lernet von ihm. Und schließlich ist es eine Berufung zum Dienen und zum Bezeugen, wer Jesus Christus ist. Wir sind berufen erstens zum Sein, zweitens zum Lernen, drittens um zu dienen und zu bezeugen, wer Jesus Christus ist. Kennst du deine Gaben, deine Fähigkeiten? Gott hat sie dir gegeben, um anderen Menschen zu dienen und um Gott selbst zu erfreuen damit. Kennst du den Heiligen Geist? Gott hat ihn uns gegeben, damit er uns befähigt, damit er uns erfüllt, um wirklich Zeugen von Jesus Christus zu sein. Wir sind berufen zum Dienen und zum Bezeugen, wer Jesus ist. Zurück zur Geschichte von Elia. Bei Elia gibt es jetzt eine Phase der Unsicherheit in der Berufung. Zuerst noch nicht. Zuerst geht der Showdown weiter Gott antwortet mit Feuer aus dem Himmel das Opferaltar, nicht nur das Fleisch, nicht nur das Stier, sondern das Holz. Die ganzen Steine werden von dieser Glut, von dieser Hitze wie aufgefressen. Und das Volk, das hier steht, ringsum, ist so perplex, so ergriffen. Sie fallen auf ihre Knie, auf ihr Gesicht und sie rufen, der Herr ist Gott, Jahwe ist Gott. Was so möchten wir evangelisieren heutzutage, hä? Dass es einfach klar ist. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Diese 450 Baalspriester plus die 400 Aschera-Priester, Propheten, sie werden gefangen genommen, sie werden zum Tod verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet, weil sie das Volk verführt haben. Und dann kommt Elia zum König Ahab und sagt, du Ahab, ich höre schon das Rauschen vom Regen. 3,5 Jahre kein Regen. Ich höre schon das Rauschen vom Regen. Das ist ein Prophet, der hört, was Gott ihm eigentlich schon zeigt, was jetzt gerade passieren wird. Dann geht der Elia noch höher auf den Berg Karmel. Er kniet sich hin, hält seinen Kopf zwischen die Knie. Ich denke, er betet. Er betet, bis die erste kleine Wolke sichtbar wird. Und dann sagt er, schnell, schnell, jetzt Ahab, jetzt musst du gehen. Zurück nach Samaria, sonst schaffst du es nicht mehr. Und noch währenddem die Reise zurück in die Hauptstadt geht, regnet es in Strömen. So ist Gott. Er hat nicht nur diesen Showdown gewonnen, sondern er hat sein Wort wahrgemacht, ganz am Anfang, als Elia zu Ahab sagte, es wird nicht mehr regnen, bis dass ich es sage. Und es kam. Elia hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat die Berufung, mit Gott unterwegs zu sein, diesen konkreten Auftrag erfüllt. Ha, was kommt jetzt? Was denkst du, wenn du einen großartigen Job erledigt hast? Jetzt kommt Gratti, oder? Jetzt bekommst du noch ein bisschen so Zustuf, darfst ein paar Ferientage nehmen. Das wäre jetzt toll gewesen für Elia. Aber am nächsten Tag flattert ihm eine Morddrohung ins Haus. Und zwar nicht irgendeine Morddrohung, sondern die Morddrohung der Isabel. Die war nicht dabei mit auf diesem Berg Karmel, wo dieser Showdown war. Und die ist wütend. Meine ganzen Propheten hast du hingerichtet. Du Elia, du. Da kann man auch einige Wörter mit E anhängen, du. Ja, vielleicht kommen euch ein paar in den Sinn. Die Frau war wütend, die glühte. Und die hätte ihr Wort wirklich eingehalten. Sie sagt zum Elia, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Das steht in 1. Könige 19, Vers 2. Ja, und der Elia bekommt es mit der Angst zu tun. Unsicherheit in der Berufung. Er flieht. Er bringt sich in Sicherheit. Ab in den Süden. Aber nicht, um Ferien zu machen, sondern in die Wüste. Dort kommt er an und er seufzt einfach noch dieses Stoßgebet, das wir in Vers 4 lesen. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Er will sterben. Könnt ihr euch das vorstellen? Noch eben der Höhepunkt seiner ganzen Karriere, voll im Saft in der Berufung, ein paar Tage später am Boden zerstört. Alles ist zerbrochen. Ist die Berufung jetzt auch weg? Elia hat einfach dieses Gebet gebetet und ist dann eingeschlafen unter einem Ginsterstrauch. Plötzlich rüttelt ihn jemand wach. Er öffnet die Augen, sieht eine Gestalt, die sagt, steh auf und iss. Er blickt umher und sieht, ah, da hat jemand was zu essen hingestellt. Er mag nicht überlegen, woher das kommt. Er ist zu müde. Aber er isst, er trinkt und er schläft weiter. Wieder rüttelt ihn diese Person. Es muss ein Engel sein. Die sagt, Vers 7, steh auf und iss. Denn vor dir liegt eine lange Reise. Elia steht auf, isst, trinkt und macht sich auf den Weg. Weiter in den Süden. Weiter. Sein Ziel ist der Horeb. Der Gottesberg. Wenn du erlebst, dass deine Berufung Verunsicherung erlebt, wenn du merkst, ist hier eine Angst oder etwas, das mir den Boden unter den Füßen wegnimmt, wo ich mich frage, hat Gott jetzt wirklich noch einen Plan für mich? Dann lerne von Elia. Sein erstes ist, schütte dein Herz bei Gott aus. Im Psalm 62, Vers 9 ist das schön beschrieben. Vertraue alle Zeit auf ihn, mein Volk. Schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Das Herz bei Gott auszuschütten, einfach mal so, ohne eine Antwort zu erwarten, ohne zu erwarten, dass sich jetzt alles bessert, sondern einfach zu sagen, ich mag nicht mehr. Nimm mich weg. Das darf man. Gott verträgt das. Aber Gott hat etwas vor. Und das Zweite, was bei Elia, was wir auch lernen können, ist etwas ganz, 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 ganz Menschliches. Schlafe viel, iss und trink. Gehört das in eine Predigt? Da sollte doch nur geistliche Themen besprochen werden. Nein, nein, nein. Nein, Gott ist ein Gott, der ganzheitlich denkt, der uns geschaffen hat als Menschen aus Körper, Seele und Geist. Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele und Gott hat uns die anvertraut. Kümmere dich um deinen Körper, tu ihm gut. Kümmere dich um deine Seele. Nicht umsonst hat Gott den Ruhetag, den Sabbat eingesetzt, dass er sagt, 6 Tage sollst du arbeiten, aber dann brauchst du einen Break. Ich habe dich so gemacht, du funktionierst so, du brauchst Ruhe. Und es braucht auch immer wieder Zeiten, wo man sich herausnehmen kann. Und das ist das Nächste. Das wäre Punkt 3. Beginne bewusst, die Begegnung mit Gott zu suchen. Elia hat sich auf den Weg gemacht in den Süden zu diesem Gottesberg. Dort, wo auch schon Mose Gott begegnet ist. Und wo Gott den Mose und durch ihn dem ganzen Volk die 10 Gebote gegeben hat. Dieser Horeb im Gebirge Sinai, dorthin geht Elia. Wo können wir Gottes Begegnung suchen? Jeden Tag in unserer Zeit mit Gott. Ich ermutige dazu, solche Auszeiten jeden Tag zu nehmen. Das liest man sogar in Managementliteratur, dass ein Manager nicht den ganzen Tag verfügbar sein soll, sondern er soll sich eine stille Stunde nehmen. Am Arbeitsplatz, im Büro, wo er einfach nicht gestört wird. Wir brauchen solche stillen Stunden oder stillen 10 Minuten oder stillen Halbstunden oder was immer, damit wir diesem Gott begegnen können, der uns wieder neu aufrichten kann und stärken kann. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, Gottesdienst, das soll eine wunderbare Begegnungszeit mit unserem lieben Gott sein. Lobpreis, nicht einfach ein Lied singen, sondern wir begegnen dem lebendigen Gott und er freut sich so über den Lobpreis seiner Kinder. Hauskreise, Kleingruppen, wo man sich trifft, um miteinander in der Bibel zu lesen, füreinander zu beten und miteinander auch für andere Menschen zu beten. Dort ist Gottes Begegnung angesagt, weil Jesus selbst gesagt hat, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und wo Jesus in der Mitte ist, ist Gottes Begegnung, weil Jesus der Sohn Gottes ist. Wir brauchen auch besondere Momente, nicht nur die regelmäßigen. Ich schaue für mich auch, dass ich vielleicht ab und zu mal 2 Tage einfach in die Stille gehen kann. Ich gehe dann wandern, ich gehe irgendwo zum Mittagsgipfelhofen oder was immer. Das war im letzten Sommer so, hat mir sehr gut getan. Ich bin Gott begegnet beim Wandern und dann, als ich dort auf der Oberalp unterhalb vom Mittagsgipfel gesessen bin, das war eine wunderbare Zeit. Gottes Begegnung. Wo könntest du in diesem oder im nächsten Jahr dir mal 1, 2 oder 5 Tage der Begegnung mit Gott herausnehmen? Der Elia ist 40 Tage gewandert und dann kam er erst zu diesem Berg. Also für eine solche Pilgerreise, 40 Tage, hat nicht gerade jeder die Zeit, aber vielleicht ist es mal dran, weil dort kann unsere Berufung, unsere Unsicherheit in der Berufung wieder neu Feuer fangen. Bei Elia war das so. Und er kam zu einer gereiften Beziehung oder zu einer gereiften Berufung. Als der Elia zu diesem Berg kam, hat er sich in einer Höhle zuerst mal ausgeruht. Und als er in dieser Höhle war, hörte er Gottes Stimme zum ersten Mal wieder. Und Gott hat einfach gesagt, 1. Könige 19, Vers 9, was tust du hier, Elia? Elia hat sich 40 Tage lang jetzt überlegen können, was er sagt. Ja, weißt du Gott, ich bin ganz alleine übrig geblieben und ich bin der Letzte, der dir noch treu ist. Du weißt das und ist wirklich schrecklich. Die wollen mich noch umbringen, verstehst du? Und Gott sagt dann, weißt du was, ich möchte dir begegnen. Ich lese es vor. Vers 11 in 1. Könige 19. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus aus dieser Höhle und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Wow, Gott begegnen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Jö. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht und ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Er hat gemerkt, Gott ist da. Gott ist gegenwärtig. Im leisen Säuseln. Und in dieser Begegnung mit Gott fragt ihn der Herr noch einmal, Elia, sag mir, was tust du hier? Und Elia kommt mit demselben Thema. Weißt du, ich bin der Einzige und sie wollen mich umbringen. Dann sagt Gott, ich habe etwas für dich. Ich habe einen neuen Auftrag. Drei Aufträge. Gehe zu dem und zu dem und zu dem. Unter anderem sollst du deinen Nachfolger suchen. Einen jungen Mann mit Namen Elisa. Den sollst du einsetzen. Dem sollst du deinen Mantel geben, dass er Prophet nach dir wird. Und dann noch etwas, Elia, sagt der Herr. Du bist nicht der Einzige. Ich habe 7000 Leute, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben, diese hässliche Statue nicht geküsst haben. 7000, eine Vollzahl. Sie sind da. Du bist nicht allein. Und Elia steht auf, gestärkt aus dieser Gottesbegegnung und gereift und beginnt seine neuen Aufträge auszuüben. Was können wir lernen? Wie kann unsere Berufung gereift werden? Erstens, eine gereifte Berufung entsteht aus einer vertrauten Beziehung mit Gott. Schaut, es ist immer so, dass unser Leben auch Wüstentage hat. Wir werden nicht immer auf der Höhe fliegen. Wir werden Wüste erleben. In der Wüste kannst du aber zwei Dinge tun, oder drei. Du kannst dort verrecken. Entschuldigung, das wollte Elia, aber Gott hat ihn herausgeholt. Du kannst zweitens auch wieder zurückkehren und dich irgendwo verstecken und dein eigenes Leben zu leben beginnen. Oder du kannst weitergehen durch die Wüste hindurch zu dieser Gottesbegegnung und schauen, was hat Gott jetzt mit mir vor. Und ich ermutige euch, nehmt Wüstenzeiten, um wirklich Gott zu begegnen. Sucht ihn. Und dann werdet ihr entdecken, dass eine vertraute Beziehung zu diesem Gott entsteht. Und diese gereifte Berufung, die kommt nicht, wenn es krisastet und hagelt und donnert und Feuer und Erdbeben und alle die Wunder, das weiß nicht, was alles geschieht. Ja, wenn Gott wieder eingreifen würde, wie damals, als der Blitz vom Himmel kam. Ach, wenn Gott die Toten auferwecken würde. Ach, wenn, dann könnten wir wirklich vollmächtig seinen Namen verkündigen. Leute, nein, Gott begegnet uns im leisen Säuseln. Such diese vertraute Beziehung zu Gott. Er sucht sie schon lange zu dir. Aber es braucht Zeit. Du kannst nicht einfach denken, ja, jetzt spüre ich Gott nicht mehr, den Lömmen haut. Such ihn. Weil deine Berufung kann nur reifen in dieser vertrauten Beziehung zu Gott. Zweitens, die gereifte Berufung, die multipliziert sich. Ich finde das Hammer, wie Gott zum Elia sagt, du musst jetzt deinen Nachfolger einsetzen, den Elisa. Der wird dann zuerst ein Diener von Elia, lernt von ihm, ist ein Jünger, Aber später, und wir werden das dann am 23. Dezember miteinander anschauen, ist die Stabsübergabe oder die Mantelübergabe. Gereifte Berufung multipliziert sich auch für uns, dass wir loslassen können, auch einen Dienst oder eine Aufgabe oder etwas, was wir schon lange gemacht haben, loslassen, damit neue Leute nachkommen können. Ich bete jetzt schon ab und zu für meinen Nachfolger, der dann hier stehen wird und predigen wird. Vielleicht nicht mehr hier, sondern dort oder in einem anderen Gebäude. Aber irgendwann werde ich zu alt sein oder nicht mehr der Richtige hier. Und das ist ein Denken, das ist normal. Gott möchte, dass wir so denken. Es hängt nicht am Einzelnen, dass er seinen Dienst, seine Aufgabe wirklich bis in den Sarg mitnimmt, sondern dass er sich multipliziert. Eine gereifte Berufung multipliziert sich. Und drittens, eine gereifte Berufung hat gemerkt, meine Sicht ist nicht die einzige Realität. Gott, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Nein, es sind noch 7000 hier. Gott ist größer und er hat noch andere Leute, die ihm dienen. Also lass uns hier einfach schon mal als Gemeinde erkennen, es sind viele. Es sind verschiedene. Nicht jeder tickt wie ich und nicht jeder tickt wie du. Aber das Zentrale ist, wir wissen, unser Glaube an Jesus Christus hat uns erlöst. Dann versuchen wir das auch auszuweiten. Wir haben hier eine evangelische Allianz in Luzern mit verschiedenen Gemeinden, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Wir brauchen einander, auch im Raum Luzern. Üben wir das, unsere Sicht, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir Dinge im Glauben leben, ist nicht die einzige Sicht, die es gibt. Und es ist auch nicht Gottes Sicht. Gott hat den Überblick. Einfach diesen Gedanken will ich uns auch noch mitgeben. So, ich habe die Geschichte euch nahe bringen wollen und ich möchte uns einfach ermutigen, zuerst mutig der Berufung Gottes zu folgen. Wenn man hört, dann auch zu gehen. Vielleicht bedeutet das auch, dass man sich irgendwo umentscheiden muss, dass man etwas ändern muss im Leben, weil man dort die Berufung Gottes nicht leben kann. Vielleicht bedeutet das, dass man zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz oder beim Verein viel bewusster als Jünger von Jesus dort ist. Und ich sage, ja, ich bin ja berufen, von ihm zu lernen und ich bin berufen, ein Zeuge für ihn zu sein. Also lebe ich hier so. Auch die Fasnacht ist so etwas. Dort als Jünger von Jesus Licht zu sein, wow. Das ist wie der Obadja am Königshof von Ahab. Und dann, wenn es unsicher wird, ermutige ich uns, kommt immer wieder zum Horeb, wo die Gottesbegegnung ist. Und dann lernen wir, diese gereifte Berufung zu leben. Ein Merkvers möchte ich uns mitgeben. Den hat mir Andrea auf das Kopfkissen gelegt. Sie wusste nicht, warum. Und ich habe gedacht, ja, der passt für heute. Danke. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Sie gelten für immer. Ich möchte das einfach euch zusprechen. Die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Sie gelten für immer. Römer 11, 29. Herr, ich bete zu dir, dass du Berufungen aussprichst. Du rufst in deine Gegenwart und wir wirklich bei dir sein können. Du rufst, dass wir lernen können von dir und dass du berufst, um dir zu dienen mit den Gaben, die du uns gegeben hast und in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir dich bezeugen. Segne uns und mach uns zum Segen für unsere Mitmenschen. Amen.